Breitband Topic.
Es geht also mal wieder ums Geld, es geht aber auch um die Weltwirtschaft als Ganzes, ein utopisches Konzept mit revolutionärem Potenzial und es geht auch um ein drohendes Verbot. Die Rede ist von den bereits erwähnten Bitcoins, dieser digitalen Währung, die es nur im Netz gibt. Die Produktion dieser Bitcoins ist ganz genau geregelt. Je mehr Bitcoins es gibt, desto weniger werden generiert. Dadurch soll diese Währung krisenfest werden, weil dann völlig inflationsfrei. Die Produktion und Nutzung dieser digitalen Währung ist übrigens völlig anonym, nicht nachvollziehbar und macht Banken mittel- und langfristig absolut überflüssig.
Tja, ganz so neu ist die Idee allerdings nicht. Es gibt sie bereits seit 2009. Aber erst seit Mastercard und Visa WikiLeaks den Geldhahn zugedreht haben, gibt es ein verstärktes Interesse und auch einen verstärkten Zulauf.
Und über dieses komplexe Thema sprechen wir gleich mit Andreas Burg vom CCC. Aber vorher versucht Christian Grass uns zu erklären, wie diese Bitcoins eigentlich genau funktionieren.
Jeder kann sich die freie Bitcoin-Software aus dem Netz laden und auf dem eigenen Rechner installieren. Das Programm verbindet sich automatisch mit dem Bitcoin-Netzwerk und erstellt eine individuelle Zeichenkette. Der 33-stellige Code aus Zahlen und Buchstaben funktioniert wie eine Art Kontonummer innerhalb des hochverschlüsselten Zahlungssystems. Jeder kann beliebig viele dieser Bitcoin-Adressen erzeugen. Eine Identifizierung des Kontoinhabers ist so gut wie unmöglich.
Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet.
Die Idee der Bitcoins ist einfach und komplex zugleich. Eine quelloffene Software für ein elektronisches Zahlungssystem, das völlig dezentral funktioniert. Das Geld fließt dabei direkt von Person A an Person B, wie Bargeld, ohne eine zwischengeschaltete Institution. Transaktionskosten entfallen, eine Bank ist überflüssig. Die hochkomplexen Berechnungen des Bitcoin-Algorithmus übernimmt das Netzwerk. Jeder Nutzer spendet einen Teil der eigenen Computerleistung für die Überprüfung und Sicherung des Systems. Je mehr Menschen die Währung nutzen, desto effizienter wird das Zahlungssystem.
Markets are starting to question themselves.
Mittlerweile gibt es diverse virtuelle Wechselstuben zum Kaufen und Verkaufen von Bitcoins. Aktuell schwankt der Wert zwischen 5 und 8 US-Dollar pro Bitcoin. Bei der größten Tauschbörse Mt. Gox werden täglich Bitcoins im Wert von bis zu 200.000 US-Dollar gehandelt. Im Internet kann man mit der virtuellen Währung Server mieten, Musik und Computerspiele erwerben, Kleidung oder Bücher kaufen. Gavin Andreessen, aktueller Chefentwickler der Bitcoin-Software, freut sich über diese Entwicklung.
Wenn man mal darüber nachdenkt, dann geht's bei Geld immer um Vertrauen. Wir müssen den Banken vertrauen, dass sie keinen Unfug mit unserem Geld anstellen. Bei Bitcoins kann das nicht passieren. Ich weiß, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre maximal 21 Millionen Bitcoins auf dem Markt sein werden, denn das sagt mir der offene Quelltext der Software. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wohin das alles führen wird, aber wer weiß, vielleicht werden Bitcoins bald den Dollar als weltweite Leitwährung ablösen.
Andreessen mag die revolutionäre Kraft, die er in den Bitcoins sieht, und stellt die digitale Währung in Vorträgen gerne als das nächste große Ding im digitalen Zeitalter vor. Dass die anonyme Zahlung per Bitcoin aber auch ein ideales Werkzeug für Steuerhinterziehung darstellt und illegales Glücksspiel und Drogenhandel im Netz erleichtert, darauf geht er nicht so gerne ein. Wie bei allen großen Ideen gibt es die berühmten zwei Seiten der Medaille. Es wird auf jeden Fall spannend um die Bitcoins. Im Juni tritt Andreessen auf Anfrage bei der CIA an. Dort ist man misstrauisch und interessiert zugleich und will mehr wissen. Auch auf die Reaktion der Politik kann man gespannt sein. Einige Experten geben den Bitcoins sogar nur noch ein paar Monate bis zum Verbot. Denn eine Open-Source-Währung ohne Bank und digitaler Geldfluss ohne Überwachung, das geht vielen wohl ein Stück zu weit.
Tja, Utopie, das nächste große Ding oder doch einfach nur eine fixe Idee. Je nach Betrachtungsweise scheinen Bitcoins ja Fluch oder Segen zu sein. Wie dieses Konzept genau funktioniert, ob die Vorteile die Gefahren überwiegen und welche Erfolgsaussichten der Bitcoin hat, darüber sprechen wir nun mit Andreas Burg vom CCC. Hallo.
Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Andreas Burg, das Ganze klingt ja doch ziemlich kompliziert. Vielleicht können Sie nochmal versuchen, es mir ganz kompakt so in zwei Sätzen zu erklären. Wie komme ich an Bitcoins und wo kann ich damit was eigentlich kaufen?
Es gibt zwei Möglichkeiten, an Bitcoins zu kommen. Die eine Möglichkeit ist, als sogenannter Miner am System teilzunehmen, also selber Rechenleistung zu investieren. Das lohnt sich heutzutage nicht mehr, wenn man nicht eine aktuelle Spielegrafikkarte hat. Und es muss auch eine von ATI sein, damit das funktioniert.
Sagen Sie nochmal, was ein Miner ist, damit man das versteht.
Das ist also, die Vorstellung ist ein bisschen wie damals, als man noch Gold geschürft hat. Sind also Leute, die Rechenleistungen darauf investieren, bestimmte Berechnungen durchzuführen, die gebraucht werden, um das System am Laufen zu erhalten. Und im Ausgleich dafür neu geschaffene digitale Währung bekommen, also sozusagen die Schöpfung des Geldes findet durch sogenannte Miner statt.
Das heißt, wenn ich mich da einklinke in das Netzwerk, stelle ich von meinem persönlichen Rechner oder von den Rechnern, die ich habe, stelle ich Rechenleistung für dieses Netzwerk zur Verfügung, damit die dann Coins generieren können, Bitcoins.
So funktioniert das, genau. Wobei davon auszugehen ist, dass es mittelfristig für den normalen Anwender relativ uninteressant sein wird, sondern es wird spezialisierte Leute betreffen oder, also man braucht heute schon spezielle Hardware, damit sich das überhaupt lohnt, damit sich das rechnet. Die reguläre Möglichkeit, an Bitcoins zu kommen, ist über einen Exchanger, also wie man auch an andere Währungen rankommt. Man nimmt einfach seine Euros in die Hand und findet jemanden, der einem bereit ist, Bitcoins für Euros zu verkaufen.
Haben Sie welche?
Ja, so ein paar. Ich muss es ja mal ausprobieren.
Was machen Sie damit?
Ich habe damit einen Ich-habe-Bitcoins-Sticker gekauft auf einer Webseite.
Jetzt entsteht ja diese Werterwartung, die wir einer traditionellen Währung entgegenbringen, dadurch, dass hinter dieser Währung immer ganz reale Werte stehen, wie zum Beispiel Goldreserven oder das Bruttosozialprodukt eines Staates. Wie ist es beim Bitcoin? Wie wird dieser Wert des Bitcoins berechnet?
Also ich würde zuerst mal in Frage stellen, dass hinter anderen Währungen auch irgendwelche Werte stehen. Beziehungsweise natürlich gab es lange Zeit an den Goldstandard gekoppelte Währung. Aber muss man sich fragen, wo kommt denn der Wert des Goldes her? Der kommt doch auch bloß daher, dass die Leute finden, dass Gold wertvoll ist. Also was irgendwie sowohl Gold als auch die goldbasierten Währungen als auch unsere moderne Währung eigentlich miteinander gemeinsam haben, ist, dass ihr Wert daraus erwächst, dass der Mensch, dem ich so einen Geldschein gebe, daran glaubt, dass er sich davon am nächsten Tag immer noch Brötchen kaufen kann.
Ja gut, aber bei einem Papiergeld ist es so, da ist es eine klare Konvention. Ich sage, das ist ein 100-Euro-Schein, weil wir die Konvention alle einhalten. Aber bei Gold ist ja ziemlich klar, es ist ein Metall, was verhältnismäßig selten ist und gewisse Leistungen erbringt, ob es als Zahnkrone ist oder in einem anderen Bereich.
Ja, ich glaube, der technische Wert von Gold ist relativ gering. Das war früher mal anders. Es gibt da diese Theorie, dass Gold deswegen zur Währung geworden ist, weil es das erste Metall war, das Menschen verarbeiten konnten, das auch nicht schlecht geworden ist. Das heißt, man konnte sich im Zweifelsfall aus seinem Gold immer noch ein Messer machen und dann seinem Nachbarn das Essen klauen.
Oder ein Goldzahn halt.
Das ist, glaube ich, Goldzähne sind eher eine moderne Erfindung.
Okay. Das klingt ja eigentlich, als sei der Bitcoin so eine veritable Alternative zu klassischen Währungen. Welche Vorteile bietet denn jetzt der Bitcoin gegenüber einer traditionellen Währung? Ich meine, Zahlen im Netz könnte man ja beispielsweise auch durch Dienste wie PayPal oder ähnliches. Also wofür brauche ich eigentlich ganz genau den Bitcoin?
Da gibt es verschiedene Argumente, die Leute vorbringen, warum das eine gute Sache ist. Das eine wurde schon erwähnt, es handelt sich um eine dezentrale Währung. Das heißt, es gibt keine Zentralbank, es gibt keinen zentralen Dienst, der zum Beispiel wie bei PayPal sagen könnte, nee, für den gibt es keine Zahlung oder das Geld wird eingefroren, sondern es funktioniert wie Bargeld. In dem Moment, wo der Empfänger es in der Hand hält, ist es auch da. Der zweite Vorteil ist der relativ bequeme Transfer direkt übers Netz. Also man schickt halt das Geld los, ein bisschen später ist es da.
Aber wenn ich heute beispielsweise mir ein Video runterlade über iTunes oder einen anderen Mediastore, dann habe ich dann einen Account und lade das runter. Das ist ja auch verhältnismäßig praktisch. Ich kann da mein Girokonto angeben, es wird abgebucht. Was kann ich denn mit diesen Bitcoins kaufen? Da macht ihr ja nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe mit. Ich kann ja jetzt nicht zu iTunes gehen und sagen, pass mal auf, ich habe mir überlegt, ich kaufe jetzt der Pate Teil 1 bis 3 und zahle mit Bitcoins.
Die Dienste, die man über Bitcoin kaufen kann, sind momentan tatsächlich natürlich virtuelle Güter. Das heißt Shell-Hosting, also Bereitstellung eines Servers, auf dem man seine eigenen Seiten ins Internet tun kann oder wo man sich einloggen kann. Webdesign kann man darüber kaufen, also erstmal traditionelle virtuelle Dienstleistungen. Und man darf aber nicht vernachlässigen, auch dass das Bitcoin schon aus einer anarchistischen Strömung kommt. Das heißt, es gibt da die Cypherpunks, also Cypher wie Verschlüsselung, die sich seit 20 Jahren damit auseinandersetzen, wie Technologie und Kryptographie das Leben ändern kann. Und so der Grundgedanke der Anarchie ist ja sozusagen, statt dass es den zentralen Staat gibt, in dem alle Mitglieder sind, geht die Organisation des Planeten vom Individuum aus und also das Individuum als Basis und nach außen hin bildet man dann Gruppen, statt andersrum, dass der Staat sagt, alle sind bei uns Mitglied. Also wie man das jetzt bewerten mag, sei mal dahingestellt, aber ein Teil der Attraktivität kommt schon auch daher, dass man damit auch Dienstleistungen kaufen kann, die man halt mit normalem Geld nicht so einfach kaufen kann.
Aber gerade wenn der Ansatz so anarchistisch ist, ist dann nicht zu erwarten, dass gerade von Seiten der Regierung, der Banken dann sehr viel Gegenwind kommen wird. Also gibt es da auch schon konkrete Einwände, die formuliert werden gegen dieses System?
Die sind ja einfach bedroht durch Kontrollverlust. Ne? Wenn die Banken keine Rolle mehr spielen und in diesem System sind sie außen vor.
Ja, das ist klar, das fängt mit dem Erheben von Steuern an. Ja, das geht darüber hinaus dann weiter, dass bestimmte Strafverfolgung nicht mehr durchgeführt werden kann. Also Drogenhandel im Internet heutzutage wird hauptsächlich dadurch verfolgt, dass man sich anguckt, wo das Geld langfließt. Und wenn das wegfällt, dann fällt auch die Möglichkeit zur Strafverfolgung da weg. Also es gibt verschiedene Gründe, warum sozusagen der traditionelle Staat sich davon bedroht fühlen kann, auch die traditionellen Banken. Bislang ist nichts zu sehen. Ich denke es, ich bin kein Jurist, aber mein Bauchgefühl sagt, dass alles, was zu sehr nach Währung aussieht, auch nach deutschem Recht verboten ist.
Wir hatten ja zu Beginn des Gesprächs die Frage, wie der Wert des Bitcoins berechnet wird. Das scheint ja auch ein weiterer Nachteil zu sein, dass es enorme Kursschwankungen gibt. Teilweise aus dem Cent-Bereich hin zu 5, 6, 7, 8 Euro oder Dollar auf einmal ist ein Bitcoin wert. Ist das nicht der Beleg dafür, dass wir sowas brauchen wie Zentralbanken und dass so Peer-to-Peer-Währungen gar nicht funktionieren können, weil die so enorme Schwankungen haben?
Das ist eine spannende Frage, zu der es auch unterschiedliche Ansichten gibt bei den Ökonomen. Es gibt einige, die sagen, das Bitcoin-Prinzip hat ein sogenanntes Forward-Feedback eingebaut, das heißt sich selbst verstärkende Schwankungseffekte. Dass in dem Moment, wo das Bitcoin anfängt, mehr wert zu werden, Leute anfangen, darauf zu spekulieren und die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt, es wird noch mehr wert und so weiter und so fort und fängt an auszuschlagen. Es gibt andere Theoretiker, die sagen, nein, das wird nicht passieren, weil in dem Moment, wo die Bitcoins zu viel wert werden, wird es wieder ökonomisch sinnvoll, sich neue Hardware zu kaufen, um das Mining zu betreiben, also eigentlich ein Geldschöpfungsprozess. Und dass diese Ausschläge dämpfen wird. Es ist natürlich in der Tat so, dass viel Steuerung passiert in klassischen Währungen. Also die Zentralbanken steuern über den Leitzins die Geldmenge, die im Umlauf ist und steuern damit natürlich auch die Wechselwirkung. Aber die Theoretiker auf Bitcoin-Seite sagen, das ist eine schlechte Sache. Warum sollte überhaupt jemand eingreifen? Das ist viel besser für alle Beteiligten, wenn schlicht vorhersagbar ist, wie die Geldmenge sich entwickelt. Und das wird natürlich auch zu Kursschwankungen führen, ist aber wird in dem Moment als positives Feature wahrgenommen.
Jetzt stellen wir diese Fragen unter der Prämisse, ist der Bitcoin eine Bedrohung der klassischen Währung? Könnte es vielleicht auch sein, dass es den Akteuren im Bitcoin-Netzwerk vollkommen egal ist, ob er die klassische Währung ablöst oder nicht, weil sie haben ein geschlossenes System, wo ihre Währung einen bestimmten Wert hat, wo sie bestimmte Leistungen einkaufen können. Ob das jetzt fragwürdige Leistungen sind wie Kinderpornografie oder Drogen oder interessante Leistungen wie Webhosting und so weiter, ist das nicht vielleicht etwas, was diese Frage überflüssig macht? Also dass man sagt, das geschlossene System funktioniert und es reicht?
Ja, es ist ja kein geschlossenes System. So, es interagiert ja mit den Systemen am Rand. Auch derjenige, der mir Webhosting verkauft für Bitcoins, muss seinen Strom in realen Währungen zahlen und umgekehrt. Also es gibt eine Interaktion mit der realen Welt. Was viele Leute nicht wissen, die Menge, also die Größe der Schattenwirtschaft auf dem Planeten ist ja enorm. Also 30% des weltweit erwirtschafteten Bruttosozialproduktes laufen bereits an den Steuersystemen vorbei.
Menschenhandel, Drogen, Schwarzarbeit.
Ja, das sind also gerade Drogen sind wirklich enorme Werte, die da bewegt werden, Waffengeschäfte ähnlich.
Ja, siehe Mexiko, da sind ja ganze Kriege zugange.
Ja. Genau.
Abschließend, welche Chancen gibst du dem Bitcoin? Werden wir in Zukunft alle damit bezahlen oder wird das Projekt insgesamt eher scheitern?
Ist es vielleicht nur ein Symbol?
Ich halte es für ein nobles Experiment. Ich glaube, die Leute, die es gemacht haben, haben wirklich lange drüber nachgedacht. Also seit Anfang der 90er gibt es Gedanken über, wie digitale Währung funktionieren kann. Da wurde viel geforscht, viel erfunden. Es ist das erste Mal, dass es jemand zusammengesteckt hat. Das erste Mal, dass es anfängt zu funktionieren. Und bin skeptisch, dass es Bitcoins, so wie es sie jetzt gibt, in 2 Jahren noch gibt, aber werden auf jeden Fall viel dabei lernen und wahrscheinlich wird es dann hinterher ein besseres System geben.
Um den Bitcoin bleibt es also spannend. Vielen Dank für das Gespräch, Andreas Burg.
Gerne.
Ja, die gerade diskutierten Bitcoins sind nicht die einzige alternative Währung, die das Netz hervorgebracht hat. Es gibt gleich eine ganze Reihe dieser sogenannten Peer-to-Peer-Währungssysteme. Und die Macher dieser digitalen Währung haben mittlerweile auch ein Open-Money-Manifesto verabschiedet. Man hat ja schon im Gespräch gerade gehört, dass es da auch stark um politische Strömungen geht. Volker, du hast dir dieses Open-Money-Manifest ja angesehen und mir schon im Vorgespräch zur Sendung gesagt, dass du nicht so richtig begeistert bist von dem Manifest. Was ist dein Eindruck?
Naja, dieses Manifest selbst wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus Glaubensbekenntnis Selbsterkenntnis und politischem Positionspapier. Es entwirft so die Utopie einer besseren, nahezu perfekten Gesellschaft. Entsprechend wolkig und phrasenhaft sind dann manchmal die Formulierungen. Zusammenhänge und Kausalitäten werden eher behauptet, als dass sie belegt werden. Zu Beginn des Manifests wird beispielsweise festgestellt, dass die Jagd nach dem knappen Gut Geld zu rücksichtslosem Verhalten zwischen den Menschen führt, zu einem Verhalten, mit dem man andere und seine Umwelt schädigt. Und dieses Manifest lässt es so klingen, als brauche man nur diese Knappheit zu beseitigen und schon verhalte sich jeder Mensch edel, sozial und rücksichtsvoll. Insgesamt ist das Open Money Manifesto also eher sowas wie ein Überbau oder ein Wertekonzept für diejenigen, die sich dann Gedanken um die eigentliche Umsetzung machen sollen.
Das klingt so ein bisschen nach dem romantischen Menschenbild des 19. Jahrhunderts, Rousseau, der Mensch ist eigentlich gut, wird nur verbildet durch die Systeme. Den Link zum Manifest gibt es selbstverständlich auf breitband.dradio.de. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anerkannter Netztheoretiker, wie zum Beispiel Michelle Bowens, die sehr schlüssig darlegen können, was denn die Stärken dieser digitalen Währungskonzepte sind.
The problem with traditional money, right? It's interest-based and that creates compound interest.
Das Problem mit traditionellem Geld, es basiert auf Zinsen und generiert Zinseszins. Das heißt, wenn ich mir von der Bank 10.000 leihe, muss ich 20.000 zurückgeben. Also muss ich das Geld vermehren, sonst könnte ich ja nicht das Doppelte zurückzahlen. Dieser Wachstumsimperativ in unserem Wirtschaftssystem steht also im Zusammenhang damit, wie unsere Währung angelegt ist. Wenn ich aber in einer alternativen Wirtschaft arbeite, kann ich auch sagen, lass uns unser eigenes Geld kreieren und nicht mehr mit der dominanten Währung zahlen.
Tja, wenn man diesen Gedanken zu Ende führt, dann könnten ja für viele verschiedene Zwecke, Bereiche oder soziale Netzwerke ganz eigene Währungen entstehen. Damit würde aber auch zugleich ein großer Vorteil der konventionellen Währungen wegfallen, nämlich ihre universelle Verwendbarkeit. Es erscheint da vielleicht wenig wünschenswert und auch als sehr mühsam, in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Währungen zu benutzen.
Naja, aber trotzdem gibt es ja eine sehr lebhafte Suche nach alternativen Währungsmodellen, gerade im Netz. Und die offene Frage, die wir ja auch im Gespräch mit Andreas Burg gerade hatten, ist immer die Frage nach dem Urmeter sozusagen, nach dem Parameter. Was ist der fixe Bezugsrahmen? Was ist der eigentliche Wert dieser Währung und der kleinsten Einheit dieser Währung? Dazu nochmal der Netztheoretiker Michelle Bowens.
Einige kreieren energiegestütztes Geld. Einige sagen, ist doch egal, wieder andere koppeln die Währung an die Zeit, wie etwa der Time Dollar. Es gibt eine große Debatte darum, was wohl die ideale Alternativwährung sein könnte. Ich denke, die Antwort lautet, wir müssen es ausprobieren, dann werden wir es sehen. Und vielleicht sind verschiedene Ansätze gut für unterschiedliche Zwecke.
Tja, im Hinblick auf offenes Geld und offene Währung ist man also offenbar noch in der Experimentier- und Pionierphase. Ein zentrales Problem scheint dabei zu sein, der Währung einen Wert beizumessen. Und das funktioniert letztlich immer noch über eine konventionelle Währung wie Euro oder Dollar. Auch beim Bitcoin kam die Teilnahme an dem System ja erst so richtig in Schwung, als man ihn in reales Geld umtauschen und ihn damit auch zum Spekulationsobjekt machen konnte.
Heißt also eigentlich in der Summe, wenn wir das Thema Kontrollverlust mal wieder betrachten, was wir am Anfang angesprochen haben, dass der Kontrollverlust der großen Zentralbanken und auch der Finanzwirtschaft, zumindest mit Blick auf sowas wie Bitcoins und diese alternativen Netzwährungen, momentan noch nicht völlig akut ist.
Ja, man sieht das immer schnell heraufziehen in so einer utopischen Grundhaltung, aber momentan sind die Systeme noch nicht so ausgereift, dass sie ernsthaft eine Gefährdung darstellen, denke ich.
Es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Ansätze, Stichwort Kulturwertmarke, die ja auch vom Chaos Computer Club angeregt wurde, oder Flatter, das sind so Bezahlstrukturen. Ist das was schon so mit der Idee des Open Money vereinbar ist oder mit der übereinstimmt?
Naja, also ich denke, es ist noch ein bisschen was anderes, denn beide Modelle versuchen ja nicht eine eigene Währung zu etablieren, sondern eigentlich eher ein Bezahl- oder Verwaltungssystem für ein bestimmtes Spendenaufkommen. Die arbeiten zwar auch mit virtuellen Einheiten, die aber dadurch entstehen, dass ich ganz reales Geld auf ein Konto übertrage und dann das Ganze umtauschen kann in diese Kulturwertmark oder eben in Flatter-Klicks quasi.
Vielleicht geht es aber auch gar nicht um die Frage, die wir auch ja am Schluss mit Andreas Burg nochmal diskutiert haben. Vielleicht geht es gar nicht um die Frage, ob sowas wie Bitcoins oder ein anderes Peer-to-Peer-Währungssystem aus dem Netz jetzt die klassischen Währungen ersetzen kann. Vielleicht geht es tatsächlich erstmal darum zu zeigen, es gibt alternative Währungssysteme. Es gibt überhaupt Modelle, die praktizierbar sind. Vielleicht geht es tatsächlich vor allem um das Symbol.
Das denke ich auch. Es geht vor allen Dingen um das Symbol. Und das Internet und der virtuelle Raum sind natürlich eine ideale Projektionsfläche genau für solche Ideen und solche Leitideen.